Ja, irgendwie alles Besonderheiten irgendwie, aber letzten Endes sehen sie einfach total toll aus, tatsächlich.
Ja.
Und es ranken sich ja auch viele Geschichten. Eine gute kann ich vielleicht vorwegnehmen.
Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch, Corinna, Dörte und Kira.
Das war Frau Dr. Heike Kück vom Zoo am Meer. Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Vom Deich ins Ohr. Hallo Corinna.
Moin Kira.
Hier sitzen wir beide zusammen und Thema der heutigen Folge ist das Einhorn des Nordens. Magst du uns erzählen, wie du auf diesen Namen gekommen bist?
Ja, du hast es wirklich schön umschrieben. Und zwar geht es in unserer heutigen Folge um das Seepferdchen.
Oh.
Und zwar habe ich einen Forscher gefunden, Dr. Hermann Neumann, der seit 2019 am Thüneninstitut für Seefischerei ist. Und er ist durch Zufall auf ein ganz besonderes Forschungsgebiet gekommen, nämlich das Seepferdchen. Und er berichtet in dem Interview so leidenschaftlich über dieses wirklich außergewöhnliche Tier, was man jetzt immer wieder öfters bei uns in der Nordsee findet.
Ja.
Das ist so ein entzückendes Interview. Ich habe ganz vergessen, nachher meine Fragen zu stellen, weil er so faszinierend berichtet hat.
Ja, ich würde sagen, dann hören wir gleich mal rein. Und danach habe ich mich noch mit Frau Dr. Kück zusammengesetzt. Und die hat mir ein bisschen darüber erzählt, wie es denn den Seepferdchen so im Zoo geht.
Hören wir rein.
Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
Bei mir zu Gast ist heute Dr. Hermann Neumann vom Thüneninstitut für Seefischerei. Herzlich willkommen, Hermann.
Vielen Dank und danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Ja, wir freuen uns. Erstmal bist du ein renommierter Wissenschaftler für den Bereich Bodenzonen in der Nordsee und wie sich die Fischerei darauf auswirkt, auf diese Bodenzonen. Aber das ist für uns heute ganz besonders interessant. Du wurdest mir empfohlen als Experte für Seepferdchen.
Okay, das können wir vielleicht noch ein bisschen einordnen. Also tatsächlich von der Grundausbildung her habe ich eigentlich nie was mit Seepferdchen zu tun gehabt. Und auch das Thüneninstitut hat ja nicht unbedingt jetzt irgendwie den Fokus auf Seepferdchen, auf Fischbestände. Also wir sind ja eine Behörde, eine Bundesoberbehörde so, und befassen uns mit Fischbeständen. Und ich persönlich befasse mich eigentlich schwerpunktmäßig mit allem, was keine Wirbelsäule hat, also Seeigel, Seesterne, alles das, was auf dem Boden lebt und eben den Auswirkungen von Fischerei darauf, das ist ein Spezialgebiet von mir. Betreue aber auch Surveys, also Seereisen und so bin ich, glaube ich, wie die Jungfrau zum Seepferdchen gekommen, weil wir halt eben vermehrt auf unseren Reisen diese Seepferdchen gefunden haben. Ja, und daraus lassen sich gute Geschichten machen und es ist eine gute Geschichte und hoffentlich auch eine erfreuliche.
Ja, ja. Einmal vorweg gefragt, was ist eigentlich so einzigartig an diesen Seepferdchen?
Ja, da fange ich, glaube ich, überhaupt gar nicht wissenschaftlich an, denn wie gesagt, bin kein Seepferdchen-Experte, von der Wissenschaft nicht sicher. Für mich ist es genauso für jeden Zuhörer irgendwie eine Faszination, die diese Tiere haben. Sie sehen aus wie Pferde. Sie schwimmen aufrecht, das tun die meisten Fische auch nicht. Die, die Männchen brüten die Kinder aus in ihrer Bruttasche. Das ist, sind alles so
spannend.
Besonderheiten. Ja, ja, das sind ja irgendwie alles Besonderheiten irgendwie, aber letzten Endes sehen sie einfach total toll aus, tatsächlich.
Ja.
Und es ranken sich ja auch viele Geschichten. Eine gute kann ich vielleicht vorwegnehmen, also dieses Festhalten an irgendwas mit diesem Ringelschwanz irgendwie, da gibt es ja auch eine total nette Geschichte, das wird ja mundartlich als Ringelnass bezeichnet.
Aha,
und weil Joachim Ringelnatz so ein großer Fan von Seepferdchen war, das ist ja nur sein Künstlername, hat er sich letztlich Ringelnatz genannt, weil er Seepferdchen so toll fand. So toll wie wir jetzt, ja.
Oh, das habe ich auch noch nicht gewusst, aber du hast es ja eben schon beschrieben, also die Seepferdchen sehen ja wirklich aus wie so ein Fabelwesen. Es ist im Grunde genommen das Einhorn des Nordens, oder?
Ja, das kann ich, glaube ich, unterstreichen. Mhm. Ja.
Aber interessant, wie du zu diesen Tieren gekommen bist, weil du sagtest, eigentlich sind die Seepferdchen hier bei uns im Norden ausgestorben. Was steckt dahinter und warum wächst die Population, also ist das Vorkommen von Seepferdchen hier in der Nordsee, warum steigt das auf einmal wieder?
Ganz viele Fragen, also da könnte ich jetzt lange drüber reden. Fangen wir erstmal damit an, dass es erstmal jetzt diese Auffälligkeit gab, dass wir auf unseren Seereisen viele Seepferdchen gefunden haben.
Mhm.
Also ob sie jemals ausgestorben waren, das haben wir anfangs auch bezweifelt erstmal. Also tatsächlich haben wir erstmal gesagt, wir haben ein bisschen nachgeforscht. Es gab immer vielleicht beziehst du dich darauf, diesen, ich will es nicht Mythos nennen, aber so diese Geschichte, dass das Seepferdchen in den 30er Jahren ausgestorben ist, als ihre Habitate verschwunden sind. Das waren nämlich Seegraswiesen. Das ist wissenschaftlich recht gut belegt. Also durch eine Pilzinfektion sind damals Seegraswiesen großflächig im Nordatlantikraum verschwunden. Und dann sagte man immer, seitdem waren auch die Seepferdchen bei uns weg. Es gab aber auch schon in den 30er Jahren Menschen wie wir, also tatsächlich welche, also Fischereibiologen, die sich um Fischbestände und sowas gekümmert haben, die waren auch zu dem Zeitpunkt schon viel draußen und haben viel aufgeschrieben, publiziert. Und diese Literatur haben wir uns dann nochmal detektivmäßig vorgenommen. Und keiner von diesen Menschen schreibt, dass in den 30er Jahren jemals hier Seepferdchen vorgekommen sind. Deswegen haben wir das erstmal so angezweifelt, dass man von ausgestorben sprechen kann, weil wir nicht mal einen Beleg hatten, dass sie früher da waren. In der wissenschaftlichen Literatur, also auf was anderes kann ich mich ja nicht beziehen. Also es gab natürlich immer viel Geschichten und so, aber als Wissenschaftler müssen wir ja irgendwie die
auf verlässliche
Aussagen, Zahlen, Publikationen im besten Fall zurückgreifen, und die waren nicht auffindbar. Und das ist erstmal nur der erste Teil der Geschichte, weil es durch unsere ganze Kampagne, die sich hier durch die Medienpräsenz auch ein bisschen in Gang gesetzt wurde, ist an dieser Situation ein bisschen gerüttelt worden, an dieser Geschichte.
Du sagst ja, es gab früher in den 30er Jahren überhaupt gar keine verlässlichen Zahlen und Datenmaterialien. Ich kenne den Beach Explorer, da habe ich mal nachgeschaut. Da kann man ja, wenn man ein Seepferdchen findet, hier bei uns an der Nordseeküste, da kann man ja seinen Fund eintragen. Kannst du uns erzählen, was da so ein bisschen dahinter steckt, hinter diesem Beach Explorer?
Also dieser Beach Explorer ist mal eine ganz wunderbare Erfindung von der Schutzstation Wattenmeer in Nordfriesland, sind die ansässig. Da kann man alles eintragen, was Menschen am Strand finden. Und das wird dadurch zu einer sehr guten Datenquelle tatsächlich auch. Und als wir die Seepferdchen gefunden haben, gibt es auch wieder eine kleine Geschichte dazu, sind wir dann dem Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg zu der Idee gekommen, so eine Citizen Science Kampagne ins Leben zu rufen. Also, wenn man so will, den Beach Explorer zu befeuern. Wir haben dazu aufgerufen, mit der Nationalparkverwaltung zusammen, dass Strandbesucher die Seepferdchen am Strand finden, und das hatten wir über andere Medien mitbekommen, dass das jetzt häufiger der Fall ist, dass die das doch bitte in diesen Beach Explorer eintragen sollen und im besten Fall was machen, was wir nämlich vergessen haben. Das ist die sehr witzige Geschichte hinter der ganzen Sache. Sie sollen bitte einen Maßstab dabei legen, damit wir die Möglichkeit haben, die Größe des Seepferdchen einzuschätzen und gegebenenfalls digital Messungen zu machen.
Ja, was war denn bisher das größte Seepferdchen, was gefunden wurde?
Keins aus dieser Kampagne und aus dem Beach Explorer. Die großen Tiere sind tatsächlich, also man muss sagen, die liegen im Spülsaum und sind zumeist tot. Manchmal habe ich Meldungen gehört, dass sie noch am Leben sind. Dann rufen wir dazu auf, die auch schnell wieder ins Wasser zu setzen, damit sie vielleicht eine Überlebenschance haben. Aber die meisten dieser Funde sind Totfunde am Strand. Auch juveniler Tiere, die sind meistens viel kleiner. Aber die Zusatzdatenquelle, wenn man so will, ist unsere Urquelle, nämlich aus unseren Beobachtungsreisen, die wir in der Nordsee machen. Dort haben wir jetzt auf mehreren Reisen große Seepferdchen gefunden, die bis 12 Zentimeter in der Länge werden können.
Oha.
Oder waren.
Das ist ja schon ganz stattlich.
Genau, das sind dann auch Elterntiere. Also.
Und welche Rückschlüsse ziehst du als Wissenschaftler daraus, dass jetzt die Seepferdchen wieder vermehrt in der Nordsee auftauchen?
Ja, da sind wir jetzt mittendrin in den Hypothesen. Ich sage bewusst Hypothesen, weil wir wissen eigentlich nichts. Also all das, was wir jetzt gemacht haben, der Aufruf dieser Kampagne Citizen Science, ist alles zur Datenerhebung, um erstmal zu gucken, wie ist die Datenlage. Weil es fing halt eben an mit wenigen Funden, die wir jetzt draußen auch gemacht haben. Und unsere Recherche ergibt jetzt allerdings mehr und mehr auch ein komplettes Bild. Das bringt uns alles ein bisschen zu dieser Hypothese, die wir schon immer hatten. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Das ist vielleicht, wir glauben, dass es im Kerngebiet der Verbreitung, also im englischen Kanal, den Populationen recht gut geht. Die haben sich erholt, oder sie bilden einfach starke Jahrgänge aus und landen sozusagen über die Strömungen bei uns. Also das ist eigentlich eine Vertriftungsgeschichte, die wir so von Anfang an im Kopf hatten. Und die spannende Frage ist allerdings jetzt, da wir jetzt auch größere Tiere finden. Das ist ein ganz normaler Prozess bei Populationen, dass die aus den Kerngebieten raus emigrieren, wenn sie starke Jahrgänge haben. Man nennt das Spillover-Effekt auf schlau. etablieren Sie sich bei uns? Also finden Sie hier ein Habitat, wo Sie leben können, wo Sie sich fortpflanzen können und bilden Sie dann auch Populationen bei uns vor der Küste aus? Und das ist eine Frage, die wir noch nicht genau beantworten können. Also, aber es gibt gute Hinweise oder noch auch Ideen, woran das liegen könnte. Soll ich gleich weitermachen? Ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen.
Nein, aber es ist ja auch so ein spannendes Thema und es ist ja auch so faszinierend. Also es scheint ja, ja wirklich noch sehr viele Fragen zum Seepferdchen zu geben. So wie du das gerade schilderst, auch aus deinen Forschungsergebnissen heraus. Aber erzähl uns gerne mehr von den Seepferdchen.
Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe in der Vergangenheit keine Hinweise gehabt, dass Tiere oder Seepferdchen hier schon mal vorgekommen sind. Und das ist ein großer Erfolg dieser Citizen Science-Kampagne und auch der medialen Präsenz, die man damit erreicht, dass man Rückmeldungen bekommen hat. Und was passiert ist, dass sich unglaublich viele Menschen, witzigerweise alles konzentriert aus den 60er Jahren, also heute schon ein bisschen ältere Damen und Herren, bei mir gemeldet haben und meinten, sie haben noch zu Hause Seepferdchen. Was würde ich denn eigentlich erzählen? Sie wären damals auf Sylt im Urlaub gewesen und die sind in Schwärmen vorgekommen. Also eine Geschichte eines Mannes erinnere ich noch, die haben so viel Seepferdchen gefunden, dass er und sein Freund den Rest verbuddelt hatten, damit sie die zwei einzigen behalten konnten, die dann besonders waren und so.
Ja, sehr trickreich.
Ja, sehr trickreich. Und eine Dame mag ich vielleicht hervorheben, die Frau Prinkmann aus Mulsum. Das war wirklich eine sehr, sehr nette Geschichte. Das war nämlich die erste, und die mir ihr Seepferdchen zur Verfügung gestellt hat, was jetzt nun seit den 60er Jahren in ihrer Koralle als Deko überlebt hat. Und sie es jetzt mir zur Verfügung stellen wollte für Forschungszwecke. So, und sie hatte alles belegt. Sie hatte mir ein Fotoalbum gezeigt, irgendwie, wie sie als kleines Kind nach Sylt gereist ist. Sie hatte noch die Fahrkarte für, glaube ich, 60 Pfennig irgendwie in ihrem Fotoalbum. Ja, total süß. Und, meinte dann irgendwie, auf dieser Reise hat sie halt eben dieses Seepferdchen gefunden, was sie, wie wir alle, so faszinierend fand, dass sie es bis dato irgendwie aufgehoben hat. Und finde das jetzt ganz toll, dass es sozusagen noch einen Sinn bekommt. Und den hat es. Also wir wissen jetzt, also das sind verstärkte Hinweise darauf, dass es halt eben doch schon mal sehr viele Seepferdchen bei uns gab an der Küste. Das kann man, glaube ich, kaum noch wegreden. Und deswegen gehen wir zurzeit von so periodischen Ereignissen aus, die vielleicht passieren. Also vielleicht ist es so, dass es, ich sage es mal, alle 10 Jahre oder alle 40 Jahre irgendwie diese Population da unten starke Jahrgänge ausbildet, hier rüber driftet und sozusagen die Kleinen versuchen, hier anzukommen. Und ja, vielleicht schaffen sie es, und das ist unsere große Hoffnung, dass wir bald hier wirklich eine Seepferdchenpopulation vor der Tür haben.
Ja, fordern wir doch unsere Hörer auf, wenn ihr noch irgendwo ein Seepferdchen habt oder vielleicht in diesem Sommer irgendwo an der Nordseeküste oder vielleicht sogar bei uns hier in Bremerhaven ein Seepferdchen gefunden habt, dann meldet uns das gerne und sagt uns Bescheid. Wir geben das gerne weiter.
Ja,
Hermann, unsere Zeit ist leider schon vorbei.
Oh Gott, oh Gott.
Schade. Ich weiß, du hast noch ganz viele Seepferdchen-Geschichten zu erzählen. Vielleicht magst du ja nochmal wieder zu uns ins Podcast-Studio kommen.
Das mache ich gerne, ja.
Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für die spannenden Einblicke über die Verbreitung der Seepferdchen auch hier bei uns in der Nordseeküste. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Forschungsprojekten.
Ja, herzlichen Dank.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr, die Zahl der Woche.
Der Zoo am Meer hat 365 Tage im Jahr geöffnet und ihr findet im Zoo am Meer 1174 Tiere.
Vom Deich ins Ohr. Deichschnack.
Moin, herzlich willkommen, Frau Dr. Heike Kück. Die Chefin vom Zoo sitzt mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Kira. Moin.
Moin. Du hast es durch den Regen zu uns geschafft und Wasser ist im Grunde genommen ja auch gleich unser Thema. Aber nicht von oben, sondern zum Anschauen. Ihr habt ein großes Aquarium bei euch im Zoo, das Nordsee-Aquarium. Und da gibt es auch Seepferdchen.
Genau, es gab früher Seepferdchen in der Nordsee immer schon und der Lebensraum ist das Seegras, Seegraswiesen. Okay. Und die Seegraswiesen sind infolge einer Pilzerkrankung deutlich zurückgegangen und deswegen sind sie in der Nordsee ausgestorben, aber so ganz langsam kommen sie wieder angeschlichen, kommen sie wieder zurück. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen erwärmt sich die Nordsee auch immer mehr. Mhm. Die Winter werden nicht mehr so kalt, dass sie eben auch hier überleben.
Okay.
Und die Seegraswiesen kommen zurück und eine andere Alge kommt auch wieder zurück, ein Bärentank, weil in ihrem Lebensraum müssen sie die Chance haben, sich festzuhalten.
Ja.
Sie sind sehr langsam schwimmende Tiere. Sie müssen sich festhalten, um dort auf Beute zu lauern. Und wenn natürlich die entsprechenden Pflanzen nicht da sind, werden sie einfach abgedriftet und das ist ein Problem.
Ja, und genau diesen Lebensraum habt ihr ja auch im Nordsee-Aquarium nachgestaltet. In welchem Becken sehe ich denn die Seepferdchen und warum sind die genau so in so einem Becken?
Ja, wir haben ja verschiedene Becken mit verschiedenen Themen im Aquarium und wir haben zwei Becken, da geht es um das Thema Erwärmung in der Nordsee. Mhm. Da haben wir ein Becken mit einem Oktopus und eben ein Becken mit den Seepferdchen. Oktopusse werden auch immer häufiger in der Nordsee gefunden, eben aufgrund der Erwärmung. Und weil sie die gleichen Anforderungen haben von der Temperatur, haben sie zwar unterschiedliche Becken, weil sonst würden die Seepferdchen das nicht überleben. Aber der Kreislauf ist von der Temperatur her so 16 Grad im Winter und so 20, 21 Grad im Sommer.
Okay.
Und da teilen sie sich eine Anlage.
Ah, okay. Also das Wasser teilen sie sich, aber sie sind in getrennten Becken, damit auch die Seepferdchen länger überleben.
Ja.
Sind denn Seepferdchen sehr anspruchsvolle Aquariumbewohner?
Ja, Seepferdchen sind auf jeden Fall sehr anspruchsvolle Aquarienbewohner. Sie müssen ein eher höheres Becken haben, aber nicht zu groß, weil sie sind sehr langsam fressende Tiere. Also sie umwickeln mit ihrem Schwanz eine Alge. Bei uns sind das künstliches Seegras. Und dort lauern sie auf kleine Beutetiere, kleine Krebschen, die vorbeischwimmen und die saugen sie dann ein.
Okay.
Und manchmal frage ich mich immer, wie die Seepferdchen überhaupt überleben, weil man steht da wirklich lange vor und sie sitzen da und dann schwimmt so ein kleines Krebschen vor ihrer Nase, vor ihrer Schnauze vielmehr.
Ja.
Und sie gucken dorthin und gucken noch mal und dann ist es schon wieder weg. Also,
oh,
und wenn man dann in diesem Becken natürlich andere Schnellfresser hat, haben sie keine Chance. Also es muss ein Artenbecken sein oder wir haben sie vergesellschaftet mit einer Schlangennadel. Das ist kein Problem, aber es müssen auf jeden Fall Langsamfresser sein, weil sonst haben sie keine Chance zu überleben. Die Wasserqualität muss natürlich auch hervorragend sein. Da haben wir verschiedene Filterungssysteme dort zusätzlich zu den normalen Filterungssystemen angebaut. Also sie sind schon sehr anspruchsvolle Pfleglinge.
Okay, das bedeutet ja aber auch, dass im Grunde genommen in Teilen die Nordsee sich wieder in einem besseren Zustand als damals befindet. Oder kann man daraus da nicht aufeinander schließen?
Ja, das sind natürlich nur bestimmte Lebensräume, die sich wieder zurückentwickelt haben, wie eben zum Beispiel Seegraswiesen. Es werden ja auch Anstrengungen unternommen, auch Seegraswiesen wieder zu installieren, weil sie natürlich sehr große CO2-Fänger sind. Und da gibt es auch verschiedenste Forschungsgruppen, die das zum Thema haben, eben wieder Ansiedlung von Seegraswiesen als Lebensraum, als Ökosystem.
Ja.
Und dort fühlen sich natürlich insbesondere eben auch Seenadeln, Schlangennadeln und eben die Seepferdchen heimisch, das ist genau ihr Lebensraum.
Okay.
Wenn der nicht da ist, haben die Tiere natürlich keine Chance. Und so geht es eben den Seepferdchen auch.
Ja, aber bei uns im Aquarium fühlen sie sich ja soweit sehr wohl. Können wir denn da auch schon Zuchterfolge verbuchen?
Sie haben gezüchtet, auch letztes Jahr hatten wir Jungtiere, aber die Aufzucht der Jungtiere ist extremst aufwendig, weil sie eben auch sehr langsam fressen. Seepferdchen werden in einem Kreisel, in dem sie und das Plankton, was sie fressen, das Zooplankton, permanent ganz langsam quasi im Kreis geführt werden. Also man sieht es kaum, aber das in einem normalen Becken würden ja auch die Futtertierchen möglicherweise auf den Boden sinken, weil sie eben einfach sich selbst aus eigener Kraft nicht halten können. Das muss gewährleistet sein und die richtige Art der Futtertiere. Wir haben bestimmte Art von kleinen Futtertieren, die wir selbst züchten.
Ah,
also wir züchten auch zum Beispiel erfolgreich Seestichlinge. Das ist kein Problem, aber Seepferdchen ist nochmal eine besondere Herausforderung. Wenn man da nicht die geeigneten Futtertiere hat, geht das vorne rein und hinten wieder raus und die kleinen Seepferdchen können das gar nicht nutzen. Also man müsste sehr viel Zooplankton auch dazu kaufen oder wenn man am Meer sitzt, keschern.
Ja.
Und das ist eben das Problem, das ist extremst aufwendig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns da nochmal intensiv drum kümmern, aber wir sind natürlich im Austausch mit anderen Organisationen, die das machen. Also unsere Seepferdchen sind auch Nachzuchten, also keine Wildfänge.
Ja.
Und wie gesagt, es funktioniert, sonst hätten sie ja keinen Nachwuchs, hätten wir noch keinen Nachwuchs gehabt. Aber die Aufzucht ist nochmal eine Klasse und sehr, sehr aufwendig und da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. weitergeht.
Okay, ja, spannend. Das sind dann ja noch Projekte für die Zukunft, wo wir ganz gebannt immer ins Seepferdchenbecken schauen können.
Das muss man auch dazu sagen. Die Nachzuchten würden natürlich nicht im eigentlichen Becken groß werden können. Man sieht es ja dem Männchen ab. Das ist ja das Spannende bei den Seepferdchen. Da ist ja das Männchen dasjenige Tier, was den Nachwuchs austrägt. Also das Weibchen übergibt dem Männchen in seine gefüllte, mit Wasser gefüllte Bauchtasche. Und dort werden die Eier umschlungen mit einer Art Plazenta. Und die lebenden Jungtiere werden quasi ausgeschieden. Und je älter das Männchen ist, also das sind 50, 100, 150 Jungtiere, die dann quasi nach ungefähr 20, 21, 22 Tagen in das Wasser dann ausgeschieden werden. Und ab da müssen sich die Jungtiere natürlich selber verpflegen. Ja. Und die hätten im großen Aquarium natürlich keinerlei Chance. Also das Männchen, wenn wir sehen, die Tasche ist prall gefüllt, wird dann rausgenommen in ein separates Aquarium. Und wenn die Geburt stattgefunden hat, dann wird das Männchen wieder zurückgesetzt und man kümmert sich dann intensiv um die Jungtiere.
Ah, spannend. Okay, das heißt, das passiert also hinter den Kulissen. Ja. Unter den bestmöglichsten Bedingungen. Also ist ja wirklich faszinierend. Gerade auch, dass man es dem Männchen sehr schnell ansieht, dass er ja, ich würde mal sagen, Anführungsstrichen schwanger ist. Und dass dann aber, ja, wenn sie dann geboren worden sind, sie doch gleich selbstständig sein müssen.
Ja.
Ja gut, ist natürlich im großen Ozean dann noch härter. Dann sind wir mal gespannt, ob sie auch in der Nordsee weiter erfolgreich sind. Und ansonsten können wir sie ja mal bei dir bewundern.
Natürlich gerne. Seid herzlich willkommen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr spannend und wir hören uns bestimmt noch zu vielen anderen Themen wieder.
Danke dir. Alles klar. Tschüss, Kira.
Tschüss. Wow, dann wissen wir jetzt ja, dass wenn wir am Strand unterwegs sind, wir noch viel aufmerksamer den Boden beschauen sollen, damit wir vielleicht auch ein Seepferdchen finden.
Genau, und wir können das auch selber eintragen und sozusagen selber mitforschen über die Beach Explorer Plattform. Und darüber hinaus hast du uns ja noch einen ganz besonderen Tipp für den Zoo am Meer mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns mal die Frage stellen, was eigentlich die Tiere jetzt bei dieser kalten Jahreszeit machen.
Ja, genau. Und zwar gibt es da die Winterführung und da nehmen euch Pfleger mit durch den Zoo und erzählen, was genau denn die Tiere bei diesen Temperaturen machen. Für manche ist es ja ganz schön kalt und für andere ist es gerade mal Wohlfühltemperatur. Auch da könnt ihr in den Shownotes schauen, wir haben euch den Link reingepackt und vielleicht seid ihr ja dabei, entweder weil ihr Seepferdchen oder ähnliche spannende Sachen am Strand gefunden habt oder weil ihr die Winterführung besucht.
Das hört sich prima an.
Auf jeden Fall. Für die Folge im Februar haben wir uns wieder was Interessantes ausgesucht. Es ist nämlich Tag der Muttersprache. Das klingt jetzt auf den ersten Moment eher ein bisschen trocken, aber was genau haben wir denn da geplant, Corinna?
Genau, wir haben nämlich auch einen ganz besonderen Dialekt hier oben an der Küste, und zwar das Plattdeutsche. Und wir werden in dieser Folge alles komplett platt machen.
Genau. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.